Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Zur Predigt hören wir das Weihnachtsevangelium nach Lukas aus dem 2. Kapitel. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Es war einmal, vor vielen Jahren, da hatte der Tübinger Professor Adolf Köberle seine Theologiestudenten mit einer kleinen Geschichte in die Weihnachtsferien verabschiedet. Als Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen die Weisen und taten ihre Schätze auf. Es kameni die Hirten vom Felde und beteten das Kind in der Krippe an. Und ebenso kamen der katholische, der anglikanische und der orthodoxe Priester. Sie alle knieten nieder und beteten an. Nach einer Weile erwachte allerdings die Frage, wo denn der evangelische Theologe geblieben sei. Von ihm war weit und breit nichts zu sehen. Schließlich verbreitete sich das Gerücht, der evangelische Theologe sei nach Nazareth gezogen, um dort nach dem Gottessohn zu suchen. Professor Köberle schloss dann mit einem warmherzigen, eindringlichen Appell: Transeamus Bethlehem, lasst uns nach Bethlehem gehen. Ja, liebe Gemeinde, dieser evangelische Theologe, sicherlich bestens ausgebildet und geschult in der sogenannten historisch-kritischen Methode, was machte er falsch? Er stellte seine eigenen Gedanken höher als Gottes Wort. Und so meinte er, so kam er zum Ergebnis, dass dieser Jesus ja gar nicht in Bethlehem geboren sein könnte, sondern er in Nazareth, wo die Familie herstammte, zur Welt gekommen sein müsste. Das mit dem Bethlehem, sagte er, das sei nur eine fromme Legendenbildung, damit man nachträglich behaupten kann, die Verheißungen aus dem Propheten Micha im 5. Kapitel sind in Erfüllung gekommen, dass eben, so steht es bei Micha, der Messias in Bethlehem geboren wird. Liebe Glaubensgeschwister, wer nicht auf Gottes Wort vollkommen vertraut, wer nicht auf dieses Wort hört, wer nicht diesem Wort gehorcht, der findet nicht den Retter und den Heiland Jesus Christus. Kann es sein, dass auch heute viele Theologen und Kirchenleitungen, evangelische, katholische und freikirchliche, Gott an der falschen Stelle suchen? Kann es sein, dass sie Gott nach ihren eigenen Vorstellungen suchen und eben nicht in der Heiligen Schrift? Kann es sein, dass sie deshalb Gott auch nicht suchen, jetzt mitten in dieser Pandemie, nicht in der Angst, nicht in der Krankheit und auch nicht im Sterben? Kann es sein, dass viele Menschen die Gesundheit zu einem Götzen gemacht haben und dieser Götze uns nun nicht mehr erkennen lässt, von wem wir eigentlich unsere Gesundheit, unser Leben haben und wer auch gerade in Krankheit und im Leid uns nahe ist und zu uns redet? Kann es sein, dass viele Menschen die Erwartung an Gott haben, er hätte dafür zu sorgen, dass wir hier auf Erden ein sorgenfreies, gesundes, perfektes Leben haben könnten? Kann es sein, dass viele übersehen, dass der Sohn des Höchsten in Armut, in einer Krippe im Stall geboren wurde? Dass dieser Heiland keinen Platz auf dieser Welt hatte und fand, wo er sein Haupt hinlegen konnte? Und dass dieser Heiland in Spott und Leid den Sühnetod am harten Kreuz erlitten hat? Kann es sein, dass viele überhören, dass Jesus gesagt hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Kann es sein, dass viele heute Gott nicht finden, weil sie das Rufen Gottes, gerade auch in dieser Pandemie und in diesem Zerfall dieser Welt, nicht hören? Weil sie sich überhaupt nicht vorstellen können, dass Gott selbst eine Pandemie schickt oder sie zumindest zulässt, mit dem einen Ziel, uns Menschen zurück an sein Vaterherz zu rufen, dass er uns eben wie ein liebender Vater vor dem Absturz zur Umkehr ruft, dass er die Menschen aus ihren Irrwegen und aus ihrer Gottlosigkeit zur Buße ruft, um auf den hinzuweisen, der Heil und Leben mit sich bringt. Kann es sein, dass die Behauptung, Gott habe nichts mit dieser Pandemie zu tun, schon ein erstes Anzeichen für Verstockung ist? Und kann es sein, dass vielen Menschen nun nichts mehr anderes übrig bleibt, als sich selbst Mut zu machen? Alles wird gut. Wir schaffen das. Wir vertrauen auf die Medizin und auf die Wissenschaft. Wir werden die Pandemie schon überwinden. Liebe Glaubensgeschwister, wir Christen sind beileibe keine Corona-Leugner. Wir halten uns an die Vorgaben, die gemacht werden von den Medizinern und den Politikern. Wir halten uns an die AHA-Regel. Und wir schätzen selbstverständlich Gesundheit. Wir schätzen die Medizin, die wir gerade bei uns haben dürfen, die andere Menschen auf diesem Globus bitterlich vermissen. Wir schätzen die Wissenschaft, den Verstand des Menschen, der forscht zum Nutze der Menschen. Und wir stehen als Christen natürlich auf der Seite derer, die jetzt gerade von dieser Pandemie ganz besonders hart getroffen sind. Die Kranken, die Sterbenden, diejenigen, die um die Sterbenden trauern, die Pflegekräfte in den Kliniken und Altenheimen, die einsamen Menschen, die Verängstigten und die Menschen, die jetzt in Existenznot geraten sind. Ja, unser Leben und unsere Gesundheit, das sind wahrlich hohe Güter. Es sind Güter, die uns der Herr schenkt. Aber, liebe Gemeinde, wir dürfen dem irdischen Leben und der Gesundheit nicht alles unterordnen und eben diese Güter zu einem Götzen erheben. Wenn Jesus damals vor 2000 Jahren, liebe Gemeinde, seinem irdischen Leben und seiner Gesundheit alles untergeordnet hätte, dann wäre dieser Heiland nicht zu den Kranken und Aussätzigen gegangen. Dann hätte sich dieser Gottessohn auch ferngehalten von allen Sündern, denn deren Sünden haben ihn am Ende am Kreuz sein Leben gekostet. Und diese Krankheit der Sünde, liebe Gemeinde, die wir alle miteinander, wie wir auch hier sitzen, an unserem Leibe tragen, diese Krankheit der Sünde, die ist doch viel gefährlicher und tödlicher als jede andere Krankheit in dieser Welt. Denn diese Krankheit der Sünde kostet uns nicht nur unser irdisches Leben. Diese Krankheit der Sünde bewirkt Trennung von Gott. Sie bewirkt damit Trennung von dem ewigen Leben in Gottes Reich. Aber, und das ist das Evangelium, die frohe Botschaft, wir wissen doch als Christen ganz genau, wer unser einziger Retter und Heiland ist. Es ist im Lied 342 in unserem Gesangbuch so schön ausgedrückt. Es ist das Heil uns kommen her, von Gnad und lauter Güte. Die Werk, die helfen nimmermehr, sie können nicht behüten. Der Glaub sieht Jesus Christus an, der hat für uns genug getan, er ist der Mittler worden. Liebe Glaubensgeschwister, Angst. Angst ist überall zu finden. Wir begegnen der Angst im Moment an jeder Straßenecke, bei allen Gesprächen, die wir mit Menschen führen. Aber Angst ist niemals ein guter Ratgeber. Und wehe denen, die den Menschen Tag für Tag immer wieder neu Angst machen und Angst einflößen. Und der größte Angstmacher, das ist der Widersacher Gottes, der Teufel. Denn er will uns ja von Gottes Liebe, von Glaube und Hoffnung fernhalten. Und wenn die Menschen bereits zu Ostern und jetzt an Weihnachten in den Kirchen keine Gemeinschaft mehr finden können, nicht erleben, dass dort, wo zwei oder drei in Gottes Namen versammelt sind, dass da der lebendige Herr mitten unter uns ist. Wenn die Kirchen verschlossen bleiben und das Wort Gottes auf den Kanzeln verstummt und wenn die Gemeinde nicht mehr Leib und Blut Jesu empfangen darf, haben Sie einmal überlegt, wer in dieser Situation feiert und die Sektkorken knallen lässt? Fürchtet euch nicht. So beginnen die Engel die Weihnachtsfreudenbotschaft mitten hinein in diese verängstigste Welt hineinzurufen. Beugen wir uns, liebe Gemeinde, jetzt tief hinab in jene heilige Nacht, damals in Bethlehem. Diese Engelserscheinung auf den Feldern vor Bethlehem hatte bei den Hirten ja auch zunächst eine entsetzliche Furcht ausgelöst. Bis ins Mark, ins Innerste hinein waren diese hartgesottenen Männer erschrocken. Sie zitterten am ganzen Körper vor Angst und jedes Wort blieb ihnen im Halse stecken. Ihnen musste der Engel erst einmal zusprechen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude. Als die Hirten dann diese Gottesfreudenbotschaft vernommen hatten und die Engel wieder weg waren, da reagierten diese Hirten sofort. Was wollten sie tun? Sie wollten jetzt mit eigenen Augen sehen, was sich dort in Bethlehem im Stall zugetragen hatte, was ihnen die Engel verkündet hatten. Übrigens, liebe Gemeinde, nur am Rande. Auch damals, vor 2000 Jahren in jener Nacht, haben die Theologen und die Priester geschlafen. Sie waren zu Hause in ihrem kuscheligen Bett. Sie verschliefen die ganz große Freude vom Kind in der Krippe. Und wären damals die Theologen und Priester jener Zeit erwacht, dann hätten sie doch wahrscheinlich über die jubelnden Predigtrufe der Hirten ihr Entsetzen geäußert und hätten diese Hirten sofort versucht, mundtot zu machen mit allen Regeln ihrer Kunst. Bitte, meine Herren, hätten sie gesagt, regt euch mal ab, erst mal relaxen, entspannen, die Sache mal überschlafen, erst mal nüchtern analysieren, ob das alles so sein kann, wie ihr das erzählt. Und so hätten diese schriftgelehrten Profis diese Analphabeten vom Felde schnell zum Schweigen gebracht. Diese Tat Gottes, dieses Wunder in der Nacht von Bethlehem, es wäre auch damals von den Theologen ganz schnell zerredet worden. Dass wir uns jetzt nicht falsch verstehen. Wir brauchen als Gemeinde Jesu Theologen. Wir brauchen Schriftgelehrten. Wir brauchen Pastoren. Aber damals in Bethlehem und auch heute in unseren Gemeinden brauchen wir in erster Linie die, denen an der Krippe von Jesu ein Licht aufgeht, denen ihr Herz an diesem Gotteskind warm geworden ist und die dann einfach losmarschieren und hinausrufen diese Freudenbotschaft. Die sagen, hört uns zu, Leute, was wir Wundervolles erlebt haben. Damals wie heute gab es in allen Gemeinden ganz viele mega coole, mega schriftgelehrte, gescheite Prediger. Aber was wir doch wirklich brauchen, ist etwas anderes, liebe Gemeinde. Wir brauchen demütige Hirtentypen. Hirtentypen, denen das Herz brennt für dieses Kind in der Krippe, denen das Herz brennt für den Mann am Kreuze. Nur solche Hirtentypen können gute Pastoren sein. Pastoren, die angesteckt sind von der Flamme der Liebe Gottes. Und genau das lernen wir ja von den Hirten von Bethlehem, die sich aufgemacht haben, nachdem sie die Botschaft der Engel vernahmen, hin zum Stall. Und sie liefen ja nicht dorthin, um zu kontrollieren, ob das alles stimmen könnte, was ihnen Gott durch die Engel gesagt hat. Nein, daran hatten die Hirten keinerlei Zweifel. Warum sie hingingen, ihnen brannte das Herz vor Freude. Sie begehrten nun, das mit eigenen Augen zu sehen, was geschehen ist. Sie wollten dieser Offenbarung des lebendigen Gottes, Gott in Fleisch und Blut, mit ihren eigenen Augen wahrnehmen. Der Apostel Johannes, er berichtet uns später in seinem Evangelium, wie der durch Jesus gerade neu bekehrte, berufene Philippus einen seiner Freunde trifft, den Nathanael. Und Philippus sagt zu Nathanael, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, diesen Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Daraufhin antwortet Nathanael, was kann denn aus Nazareth schon Gutes kommen? Liebe Gemeinde, wer der Schrift vertraut, wer der Bibel vertraut, der kann über dieses Gottesdörfer-Ping-Pong zwischen Bethlehem und Nazareth so richtig ins Schmunzeln kommen. Also wie, fragte Nathanael, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Und Philippus antwortete ganz einfach, komm und sieh. Hinter dem Wort des allmächtigen Gottes, da steht eine Realität, eine Wirklichkeit, die erfahrbar ist für uns Menschen, die wir schauen und begreifen können. So wie Johannes dann später weiterschreibt, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren eigenen Augen gesehen haben, was unsere Hände betasteten, das verkündigen wir euch. Diese Weihnachtsbotschaft von dem Kind, von dem Gottessohn in der Krippe, liebe Gemeinde, ist also viel mehr als nur ein schöner Gedanke, dem wir einmal im Jahr an Weihnachten begegnen können. Es ist mehr als nur eine Familienfeier oder ein Fest der Liebe alle Jahre wieder. Es ist mehr als ein Gefühl, das uns hin und wieder überfällt. Es geht an Weihnachten um die entscheidende Realität unserer Erlösung, unserer Rettung, unserer Begnadigung durch Jesus Christus. Und das ist etwas Wundervolles, das wir selber sehen, erleben und spüren dürfen. Und dieses hat Bestand. Das hat Bestand in alle Ewigkeit. Und das Schöne, diesen Ewigkeitsgeschmack dürfen wir heute schon schmecken und fühlen, schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Zurück zum Stall. Was dort die Hirten in Bethlehem im Stall innerlich so alles erlebt haben, wissen wir nicht in allen Einzelheiten. Was wir wissen, sie kehrten sofort danach zurück hinaus in die Nacht, hinaus zu ihren Herden, in ihren Alltag, zurück an ihre tägliche Arbeit. Diese Hirten haben also im Stall keinen Heiligenschein aufgesetzt bekommen, sondern ganz nüchtern und sachlich erzählten sie diese Weihnachtsbotschaft, diese Freudenbotschaft Gottes weiter an andere Menschen. Diese Botschaft, welche ihnen von diesem Kind gesagt war, nämlich: Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Das erzählten sie weiter mit ihren einfachen Worten, mehr nicht. Und das ist vielleicht das Geheimnis, so direkt in einfachen Worten diese Botschaft weiter zu erzählen. Und alle Menschen, die diese Botschaft gehört haben, die staunten und wunderten sich. Es ist doch interessant, dass diese Hirten nach dieser Begegnung im Stall diese Botschaft nicht für sich selber behalten haben, so egoistisch nach dem Motto: Ja, ich habe Jesus gefunden, ich gehöre zu ihm, wunderbar, glaube, das ist Privatsache, schön bei mir und wunderbar ist alles. Nein, so war es nicht und so ist es nicht. Jeder Mensch, der die Barmherzigkeit Gottes am eigenen Leibe erlebt, der hält es mit dem Apostel Petrus, der nach der Auferstehung des Christus vor dem hohen Rat bekannte: Wir, also die Apostel, die Jünger Jesu, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und was wir gehört haben. Es ist schier unmöglich, liebe Gemeinde, das, was wir als Christen gesehen und gehört haben, nicht weiterzusagen. Und jeder, der sagt, Glaube sei Privatsache, das wäre eine Sache nur zwischen mir und Jesus, der hat das Eigentliche vom Glauben noch nicht verstanden. Das war damals gar nicht anders gewesen, als einmal eine Menschenmenge ganz lautstark diesen Jesus, als er vorbeikam, als ihren Messias gefeiert haben. Da waren sofort einige Pharisäer auf der Matte und wollten die Menge der Jubelnden zum Schweigen bringen. Und was hat Jesus dann gesagt? Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Also, Glaube ist keine Privatsache. Glaube dringt immer in die Öffentlichkeit hinaus. Die Botschaft der Hirten damals muss hinaus in alle Welt. Und dann tun sie noch etwas, diese Hirten. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Ist ja interessant. Überlegt mal, was wir machen würden, wenn wir an der Krippe wären. Es ist interessant, die Hirten, die haben dem Gottessohn hier keine persönlichen Wünsche vorgetragen, was wir schon länger mal sagen wollten oder was wir mal brauchen könnten. Sie haben auch keine persönlichen Nöte vorgesprochen, von denen er sie befreien sollte. Sie haben auch nicht darum gebeten, dass sie als Hirten, die ziemlich weit unten in der Gesellschaft angesiedelt waren, doch endlich eine bessere Stellung erhalten sollten. Nein, alles, was sie tun, ist reine Anbetung, ist ausschließlich den Gott des Himmels und der Erden zu loben und ihn zu preisen. Das ist wichtig. Das ist das, was zählt. Martin Luther hat es einmal, gerade in einer schwierigen, depressiven Zeit, so gesagt: Lob und Dank sollte unser tägliches Wort sein ohne Unterlass. Also gerade in der Krise, in der persönlichen, aber auch in der Pandemie. Lob und Dank sollte unser tägliches Wort sein, ohne Unterlass. Und deshalb, liebe Glaubensgeschwister, dürfen wir auch heute mitten in der Corona-Zeit dankenswert und mit den Hirten einstimmen in das Lob der himmlischen Heerscharen. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Nun steht, liebe Gemeinde, zwischen diesen Sätzen über die Hirten noch ein kurzes, aber höchst gewichtiges Wort über Maria geschrieben, über Maria, die Mutter des Herrn, der auserwählten Magd Gottes. Es wird von ihr berichtet, dass sie alle diese Worte, damit sind die Worte der Engel und der Hirten gemeint, dass sie alle diese Worte behielt und in ihrem Herzen bewegte. Das griechische Wort für behielt, für behalten, meint, dass sie alle Worte zusammenhält, damit auch nicht ein einziges kleines Wörtchen von dieser Gottesbotschaft, von der Weihnachtsfreude verloren geht. Und sie bewegt in ihrem Herzen, das besagt, Maria fügte in ihrem Herzen all das Seltsame, was unser Verstand nicht fassen kann, all das Widersprüchliche, das fasst sie zusammen zu einer Einheit in ihrem Herzen. Und damit, liebe Gemeinde, ist genau das Wesen dessen beschrieben, was eigentlich Meditation ausmacht. Meditation, dieses Wort wird ja heutzutage meistens missbräuchlich verwendet, dass man sagt, das ist das in sich hineingehen und hören auf die innere Stimme, also etwas Esoterisches. Aber so ist dieses Wort Meditation eigentlich nicht gemeint. Meditation heißt nachdenken, sammeln, zusammenbringen, was von außen her an einen herankommt. Also Gottes Wort hören, behalten und im eigenen Herzen bewegen. Das dürfen wir bei Maria sehr schön auch für unser Leben hier lernen. So zeigt uns die Weihnachtsgeschichte hier zwei wichtige Dinge für uns als Nachfolger Jesu, zwei wichtige Reaktionen auf die Erfahrung dieses Wunderhandelns Gottes in Jesus Christus. Erstens, die Hirten machten das Wort bekannt, breiteten es aus, was zu ihnen gesagt war. Und die Maria, die bewegte alle diese Worte in ihrem Herzen. So haben wir jetzt gehört aus der Weihnachtsbotschaft nach Lukas, was damals nach der Engelserscheinung auf den Feldern zu Bethlehem geschehen war. Die Frage ist nun, was geschieht mit uns heute, mit dir und mir, wenn dieses diesjährige Christfest bald vergangen sein wird und du und ich, wir wieder in unseren Alltag, in den Beruf, in Schule oder zu Hause, wenn wir da wieder zurückkehren müssen. Wir können ja auch unserem Alltag genauso wenig ausweichen wie die Hirten damals, die zurück in die Arbeit mussten mitten in der Nacht. Auch wir gehen zurück in unseren Alltag, aber nun mit dem Wissen, dass uns Jesus Christus, der Retter, unser Heiland und Herr, auf dieser armen Erde und auch in unserem armen, flüchtigen Leben eben nicht nur einmal kurz vor 2000 Jahren besucht hat und wir dieses Fest nun historisch jedes Jahr wieder einmal feiern, sondern dass dieser Jesus Christus, der Sohn des Höchsten, bei uns bleibt, mitten unter uns ist, dass er treu zu uns steht, Tag für Tag und Nacht für Nacht in unserem Leben, bis zum Ende aller Zeit, bis ans Ende dieser Welt und bis hin zu unserem eigenen Ende. Das gilt, liebe Gemeinde, gerade auch uns, gerade jetzt, wo wegen Corona viele in Angst erstarren. Der Ruf des Engels gilt: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude. Martin Luther sagte dazu treffend: Wo es in unserem Herzen fest und gewiss ist, dass dies Kindlein Gottes Heiland sei, da muss folgen, dass man zufrieden sei und sich weder von Sünde noch Tod schrecken lassen, denn da wieder haben wir einen Heiland. Von dieser Wirklichkeit, liebe Gemeinde, von dieser Wirklichkeit her, die wir heute im Evangelium erneut vernommen haben, die für unser eigenes Leben gilt, von dieser Wirklichkeit können wir doch leben. Und unser Wort, unsere Antwort kann da nur Lob, Preis und Dank sein, dass wir einstimmen in das gewaltige Gotteslob der himmlischen Heerscharen. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Amen. Und dieser Friede Gottes, der wahrlich höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.